ARD.
Michael, nun machen wir mal sowas wie eine Zeitreise. Wenn unsere Hörerinnen und Hörer das hören, was wir ihnen gleich zu sagen haben, dann ist der Anlass dafür bereits Geschichte. Jetzt, also wo wir miteinander sprechen, hat in Berlin, da wo du gerade bist, die diesjährige Republika begonnen. Und du bist, wie gesagt, in Berlin auf dem Veranstaltungsgelände in einem Ü-Wagen, sowas Schönes gibt es noch, der Kollegen vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Ich sitze hier im Studio in Saarbrücken. Die Republika dauert bis Mittwoch, den 28. Mai und ist, wenn wir das hier zu Gehör bringen, also schon wieder rum. Klingt ein bisschen kompliziert, aber es ist nichts anderes als eine Aufzeichnung, um es bei aller Deutlichkeit zu sagen. Aber jetzt erzähl mir mal ganz kurz, warum wir das überhaupt machen.
Naja, es gibt hier über 650 Veranstaltungen, über 1000 Sprecher und Sprecherinnen sprechen hier über alle möglichen Themen. Also das ist ganz breit aufgestellt, von Digitalpolitik über wirtschaftliche Fragen bis hin zu Gesellschaftsthemen. Also ein Programm so breit wie das Leben, kann man fast sagen. Und demzufolge ist es auch konsequent, dass sich die Konferenz nicht mehr nur Digitalkonferenz nennt, sondern im Untertitel Gesellschaftskonferenz. Gewissermaßen nach dem Motto, das Netz sind wir alle, also nicht nur ein paar Computer-Nerds in irgendeiner Garage, sondern jeder und jede ist von den Vorgängen im Netz betroffen.
Mhm. Republika, also Re, Doppelpunkt und dann Publica ist ja ein Wortspiel und zwar mit dem lateinischen Res Publica, also der Sache, der Angelegenheit der Öffentlichkeit. Daraus wurde dann das Wort Republik in vielen Sprachen, auch im Deutschen. Und das Re mit Doppelpunkt wird im Englischsprachigen eher so als Re gelesen, bei E-Mails gerne benutzt als Antwort auf etwas, einen Bezug nehmen auf etwas. Also man darf getrost von der Republika Antworten auf die drängenden Fragen der Digitalgesellschaft erwarten.
Durchaus. Und deshalb sind auch immer sehr viele Politikerinnen und Politiker und Entscheidungsträger hier auf der Veranstaltung. Also die Republika wird schon wahrgenommen und ist über die Grenzen Berlins wichtig. In diesem Jahr zum Beispiel ist hier Bundeskanzler Friedrich Merz, der neue Digitalminister Carsten Wildberger oder auch die Grünen-Politikerin Ricarda Lang und Heidi Reicheneck von den Linken. Also man merkt daran, dass es schon eine Konferenz, die wichtig ist.
Da wir schon bei den Big Names sind, du hast uns einen Gesprächspartner eingeladen, mit zum Ü-Wagen gebracht, den Mann getrost so etwas wie den, ich sag's jetzt mal, Robin Hood der Digitalgesellschaft nennen kann. Und er lacht schon. Und unser Gast hat da einen Vortrag gehalten mit dem Titel Machtfaktor Social Media, was heute nötig ist, um die Demokratie zu bewahren.
Ja, es ist Chan Yu-Yun. Er ist Rechtsanwalt für IT-Recht und hat es schon mehrfach mit den großen Konzernen aufgenommen. Willkommen, Yu-Yun.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Sie haben ja vor 10 Jahren einen Prozess geführt gegen Facebook und Mark Zuckerberg. Bevor ich das jetzt zusammenfasse, worum ging es in diesem berühmten Fall damals?
Ja, das Besondere an dem Fall war, dass es das erste Mal war, dass sich Facebook vor einem deutschen Gericht verantworten muss. Und das brachte natürlich die Diskussionen auf. Müssen die sich an deutsches Recht halten? Können wir es überhaupt durchsetzen? Gegenstand des Verfahrens war der syrische Geflüchtete Anas Modamani, der zuvor schon berühmt geworden war, weil er mit Angela Merkel ein Selfie gemacht hatte. Und dieses Selfie ging um die Welt und war dann auch der Trigger für ganz viel Hass und falsche Verleumdungen, falsche Tatsachenbehauptungen, die über ihn verbreitet worden sind. Und er hat sich dagegen gewehrt. Das war bemerkenswert, denn viele Opfer von Fake News möchten eigentlich nicht in die Öffentlichkeit. Aber für ihn war es schon quasi zu spät. Er war bereit, diesen Prozess zu führen. Und der hatte dann tatsächlich in Zeiten, wo Fake News erstmal aufkam, große Aufmerksamkeit erzeugt. Und zwar war der Grund, dass der Prozess gezeigt hat, dass Facebook nicht bereit ist, sich an deutsches Recht zu halten und dass das Recht, was wir haben, nicht ausreicht für Anas Modamani, um zu seinem Recht zu kommen bei einer Sachlage, die eigentlich für jeden Zuschauer, Zuhörer klar erscheinen sollte, dass man da eigentlich einen Anspruch haben müsste. Er hat ihn verloren und das war dann der Anlass dafür, dass der damalige Justizminister Heiko Maas das Netzwerkdurchsetzungsgesetz erlassen hat. Er hatte es im Anblick dieses Prozesses tatsächlich noch ein wenig umformuliert und eine Löschungspflicht darin aufgenommen. Und das war dann der Beginn der Regulierung, die am Anfang, gerade hier auf der Republika, sehr kritisch gesehen wurde.
Wieder mal eine Spur, die direkt ins Saarland führt.
Allerdings.
Es ist ja interessant, Sie haben ja hier auf der Republika einen Vortrag gehalten, oder Sie hatten sogar zwei Vorträge, ne? Aber einen mit Ihrer Kollegin, da hatte ich beim Zuhören den Eindruck, also es ist ja wirklich ein unglaublich dickes Brett, also diese Verfahren dauern ja einfach auch Ewigkeiten. Mhm. Und ich habe Sie dann so verstanden, dass das natürlich auch ein Umstand ist, von dem die großen Konzerne wie Facebook und die anderen auch profitieren.
Absolut. Wir führen diese Prozesse mit Finanzierung zum Beispiel von Hate Aid oder manchmal auch pro bono, denn die Betroffenen können sich das in der Regel Regel nicht leisten. Und die Hoffnung war, dass von diesen Leuchtturmfällen eine Orientierung ausgeht, dass einerseits die Rechtsprechung vorangetrieben wird, aber vor allem, dass die Plattformen sich dran halten. Aber die Leuchttürme sind hübsch anzusehen, aber alle fahren trotzdem mit GPS ihren eigenen Weg. Und die Plattformbetreiber, die scheren sich nicht um diese Rechtsprechung. Deswegen kommen wir ein bisschen zu dem Ergebnis, das reicht nicht, was wir da machen. Wir brauchen eine durchgreifendere Regulierung, die wir im Augenblick nicht haben.
Man könnte Ihre Arbeit also, wenn ich das richtig verstanden habe, Sie sind ja jetzt schon so ungefähr 10 Jahre dabei, Sisyphusarbeit nennen.
Absolut. Also man muss sagen, wir kämpfen für eine Regulierung, dann stellen wir fest, die Regulierung kommt, erst das NetzDG, dann der DSA, der Digital Services Act, und dann warten wir und stellen fest, Mist, bringt schon wieder nichts, wird umlaufen, und die Plattformbetreiber lachen sich ins Fäustchen und sind jetzt nicht mehr nur der Ort, wo Propaganda stattfindet, sondern sie tragen sogar selbst dazu bei, erklären quasi, dass sie auf politische Wahlen in anderen Ländern, zum Beispiel in Deutschland, Einfluss nehmen wollen aus amerikanischer Sicht. Das heißt, so unverfroren, wie die sich einmischen und Social Media zum Machtfaktor machen, haben wir in der Vergangenheit nie gesehen. Und das zeigt, dass die Regulierung bisher zu kurz greift.
Wir haben ja im Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass er ein Problem auch ist, dass sich viele ja gar nicht solche Prozesse leisten können, weil sie sind halt, wie gesagt, sehr langwierig und auch sehr teuer. Aber ein Fall fand ich interessant. Sie haben ja auch die Grünen-Politikerin Renate Künast vertreten. Das war ja auch ein unglaublich langwieriger Prozess, aber den haben sie ja, glaube ich, letzten Endes gewonnen.
Das Verfahren hängt immer noch beim Bundesgerichtshof und wir warten auf den Europäischen Gerichtshof. Also wir haben die ersten zwei Instanzen gewonnen, auch wenn der Schadensersatzanspruch dann der zweiten wieder zurückgestuft wurde. Aber die wichtige Erkenntnis, und das ist im Grunde um die Fortsetzung von dem Verfahren, was wir mit Anders Modamani geführt hatten. Die wichtige Erkenntnis war, dass die Gerichte ganz klar gesagt haben, eine solche Falschnachricht muss überall auf der Plattform entfernt werden und nicht auf der einen einzigen Stelle, die gemeldet wird, weil das war für Renate Künast eine unmögliche Sisyphusarbeit wiederum, ständig hinterher zu rennen. Sie musste Personal beschäftigen, um Falschnachrichten zu melden. Die wurden ja dann manchmal entfernt, aber was wir von Facebook wollten, ist, dass sie überall entfernt werden, und da vertraten die Auffassung, naja, das können wir nicht, das ist uns nicht zumutbar, das ist technisch unmöglich, wir bräuchten eine Wundermaschine. Was wirklich technischer Unsinn war, das ist jedem hier bewusst, aber den Richtern manchmal nicht.
Ich habe eben gesagt, Sie machen eine Sisyphusarbeit. Wenn ich das alles so höre, dann spielen Sie auch noch ein Hase-und-Igel-Spiel. Also die Konzerne sind doch eigentlich immer schneller als Sie, oder?
Jedenfalls ist die Regulierung noch langsamer. Also man hat ja verschiedene Wege. Man hat einerseits die Behörden, die sind am allerlangsamsten wahrscheinlich. Die Möglichkeit, über gerichtliche Verfahren, über zivilgerichtliche Verfahren vorzugehen, ist ja immer noch eine relativ schnelle. Also das fürchten die wahrscheinlich mehr. Aber dafür braucht man Geld und langen Atem und Leute, die bereit sind, sich mit denen anzulegen, weil tatsächlich, die haben natürlich mehr Geld. Die ziehen diese Verfahren durch die Instanzen zum EuGH und alles, was dafür möglich und nötig ist, anstatt einfach einzusehen, dass sie Recht verletzt haben und sich daran orientieren sollen.
Ich finde ja einen Umstand ganz spannend, den Sie auch erwähnt haben, dass ja diese ganze Debatte im Grunde genommen bis zum heutigen Tag ja auch eine Debatte ist um diese beiden Pole, also einerseits freie Meinungsäußerung, also was darf ich, was kann ich auch im Netz jetzt äußern, und wo ist die Grenze überschritten, wo sich Leute jetzt wirklich einfach beschweren und dann irgendwie auch klagen können, weil es wirklich eine Grenze überschreitet. Ich weiß, das ist eine sehr komplizierte Frage, aber wie würden Sie denn diese Grenze definieren? Also das ist ja oft auch Gegenstand in den Prozessen, mich mal an. Ne? Also wo ist das?
Es ist gar nicht so schwierig, wenn man es vom Schema erklärt. Es ist nämlich so, in Deutschland müssen wir uns zuerst fragen, haben wir überhaupt eine Wertäußerung, ein Werturteil? Dann ist es überhaupt etwas, was der Meinungsfreiheit unterfallen könnte. Oder haben wir eine Tatsachenbehauptung? Und das ist anders in Amerika, wo Tatsachenbehauptungen auch von der Redefreiheit, der Freedom of Speech, umfasst sind. In Deutschland sind wir aus dem Grundrechtsschutz schon raus, wenn ich eine Tatsachenbehauptung habe, die ist nicht geschützt. In Deutschland hat man sich gesagt, und ich finde das richtig, warum sollen wir Tatsachenbehauptungen, insbesondere falsche Tatsachen, schützen? Wir schützen die Meinungsfreiheit, aber die dann sehr, sehr stark. Und da sind manche Leute überrascht, wie stark es dann doch greift, der grundgesetzliche Schutz, wenn es eine Äußerung ist. Bei Tatsachenbehauptungen allerdings gibt es keine Rechtfertigung, sie falsche Tatsachen zu behaupten und zu verbreiten.
Es gab ja diese Debatte um diese eine Bemerkung, ich habe jetzt das Wort vergessen, aber wo Robert Habeck beleidigt wurde. Ne?
Also ja, die Schwachkopf-Entscheidung, genau, da haben wir eine Beleidigung. Und da ist dann tatsächlich die Frage, ist das als Obrigkeitskritik nicht eigentlich doch zulässig? Muss man das nicht aushalten können? Ja, das ist das Thema Hate Speech. Man könnte fast sagen, das ist fast ein Luxusproblem im Anbetracht der Gefährdung der Demokratie, dass unsere Rechtsprechung an der Stelle sagt, das ist dann schon Schmähkritik. Das ist nachvollziehbar, weil es gibt keinen sachlichen sachlich ein Ansatzpunkt. Und da kann man sich fragen, muss ein Politiker mehr aushalten oder nicht? Oder müssen wir Politiker nicht gerade besser schützen, weil sonst macht keiner mehr den Job? Das sind die Fragen, die damit zusammenhängen.
Herr Juhn, aber Sie werden vielleicht schon doch ab und zu mal konfrontiert mit dem Vorwurf, Sie betrieben das Spiel der Zensur oder bekämpften sogar mit Ihrer juristischen Arbeit die freie Meinungsäußerung. Das kennen Sie bestimmt.
Absolut. Und insofern ist das bemerkenswert, hier zu sein auf der Republika 25, weil 2018, 19, wenn Sie sich da die Themen anschauen, da war der Zensurvorwurf, vor allem der Vorwurf, dass der Staat zu übergriffig in das Internet eingreift, eine weit verbreitete Position. Das hat sich total geändert, weil wir sehen, dass der Staat zwar gefährlich ist, aber die Macht deswegen den sozialen Medien zu überlassen, das ist noch gefährlicher, wo wir jetzt gesehen haben, wo das hinführt. Schwierig ist es nach wie vor, denn auch der Staat sollte in seine Schranken gewiesen werden, aber dafür hat man die Rechtsprechung. Denn ich meine, gerade die Habeck-Entscheidung ist viel diskutiert und kann man durchaus auch kritisch sehen. Wir brauchen die Meinungsfreiheit für den Diskurs. Wie viel Platz wir brauchen für Schmähkritik, ist aber eine andere Frage, wo da die Grenze zur Zäsur anfängt. Ich persönlich bin dann eher auf der Seite, ich halte mich da zurück mit Beschimpfungen, auch persönlich. Sehe aber, dass das ein Bereich ist, wo manche Leute einfach sagen, das will ich mir nicht verbieten lassen.
Aber interessant ist ja auch, dass wir alle ja in so einem Dilemma sind. Und zwar in so einem Dilemma, dass man einerseits die Macht der großen Konzerne ja kritisiert, also Facebook und Google und so weiter und so fort und X, auch großes Thema. Andererseits ist es natürlich so, dass sich immer noch sehr viele Leute auf den Plattformen auch aufhalten. Ich habe gelesen, also korrigieren Sie mich, wenn das jetzt nicht stimmt, aber ich habe gelesen, dass sie sich ja mal von Twitter oder von X verabschiedet haben und dann sind sie aber wieder zu X zurückgekehrt. Mhm. Da habe ich mich gefragt, wow, das fand ich jetzt interessant. Warum war das so? Also wollten Sie auf X nicht verzichten als Medium? Oder?
Also in der damaligen Zeit hatte ich den Eindruck, als ich mich dort abgemeldet habe, dass ich zu dem Diskurs nicht mehr konstruktiv beitrage. Ich habe gemerkt, das war zu Corona-Zeiten, das war kurz nach dem Tod von Lisa Maria Kellermeier, dass auch meine Beiträge...
Das war diese österreichische Ärztin.
Genau, die Ärztin, die sich das Leben genommen hatte. Und die Diskussion war damals so vergiftet, dass selbst der Versuch, sachlich zu interagieren, und vielleicht war ich auch nicht immer super sachlich dabei, führte immer dazu, dass auf beiden Seiten mehr Engagement, aber auch mehr Hass entstanden ist. Und ich hatte lange überlegt damals, also dass ich da erstmal raus muss und eine Auszeit nehmen, das war klar. Aber ich bin zurückgekehrt mit einem klaren Vorsatz, mit einem anderen Vorgehen, dass ich mir selbst immer frage, habe ich einen Beitrag zum Diskurs? Und ich habe oft meine Tweets gelöscht, bevor ich sie abgeschickt habe. Heute würde ich lieber auf das Medium verzichten. Es gibt andere, Blue Sky oder auch andere, letztlich natürlich auch amerikanische Unternehmen, wo der Diskurs gepflegter verläuft.
Herr Juden, Sie sagen ja, man muss die sozialen Medien genau beobachten, um die Demokratie auch dadurch zu schützen. Ist die Demokratie tatsächlich so eine anfällige Regierungs- und Gesellschaftsform, dass sie von sozialen Medien ernsthaft bedroht werden kann?
Unbedingt ja. Und das ist neu. Früher hat man gesagt, wir haben so ein bisschen ein Problem, dass der Debattendiskurs unangenehm geworden ist. Aber in Zeiten, wo die Wahlentscheidungen ganz erheblich davon abhängen, welche Meinungsbildung über soziale Medien stattfinden und wo Erstwähler zum Beispiel auf einen TikTok stoßen, wo 78% der politischen Inhalte Pro-AfD-Inhalte sind, haben wir ein Schwergewicht. Und da, wenn man die AfD überhaupt als Problem für die Demokratie betrachtet, muss man natürlich sehen, dass soziale Medien das erst möglich machen. Und wenn dann ein Plattformbetreiber ganz aktiv eingreift oder dafür sorgt, die Verantwortung dafür hat, dass solche Inhalte überproportional ausgespielt werden, dann ist das eine Gefahr für die Demokratie.
Nun ist ja seit 2 Wochen die neue Bundesregierung im Amt. Da habe ich so den Eindruck, dass zumindest das Digitalthema, oder nicht nur das Digitalthema, andere Themen auch, aber das Digitalthema ja doch auch mit Werbe angegangen werden soll. Haben Sie die Hoffnung, also auch in Verbindung, was Sie vorhin gesagt haben, also dass jetzt auch ein größeres Bewusstsein da ist für viele Dinge, dass da doch sich was verbessert?
Ja.
Wie ist so Ihr Eindruck?
Unbedingt. Also wir warten ab. Ich bin ich derjenige, der jetzt Politiker anschreibt, bin ja kein Lobbyist. Das machen die anderen natürlich, also die Plattformbetreiber, die bauen natürlich gleich ihre Verbindungen auf. Aber wenn es einen Aufklärungsbedarf gibt, Sachen sich erklären zu lassen, dann stehe ich da gerne zur Verfügung. Und ich glaube, da ist eine neue Generation an Politikern jetzt im Amt, die vielleicht auch unbefangen an das Thema herangehen. Und da habe ich schon eine Chance, dass wir vielleicht mit einem neuen Aufschlag hier besser und wirksamer regulieren können.
Was müsste denn Ihrer Meinung nach die Bundesregierung als nächstes unbedingt machen?
Ganz kurzfristig gesehen, erstmal den Digital Service Coordinator, also die Bundesnetzagentur, mit den nötigen Stellen ausstatten. Da sind nämlich 85% der nötigen Stellen einfach nicht bewilligt worden. Das ist das ganz Einfachste. Und dann die Debatte darüber führen, dass wir die Regulierung konsequenter führen, und zwar nicht mit all den Privilegien, die wir in den letzten 10 Jahren für nötig hielten, also Plattformprivilegien, also Providerprivileg. Wir müssen soziale Medien als das betrachten, was sie sind, nämlich Medien. Mit den Privilegien aus dem Presserecht, aber auch den Verpflichtungen. Es gibt keinen Grund mehr, heutzutage sie als was anderes zu sehen. Sie greifen in die redaktionelle Timeline ein mit ihren eigenen Interessen und Agendas, und das braucht eine Verantwortung, die übernehmen müssen.
Zumal, also das Thema können wir jetzt am Schluss nicht auch nochmal anreißen, aber zumal im Hinblick auf KI, also das ist ja auch nochmal eine ganz eigene Entwicklung, die ja auch nochmal ganz neue Problematiken aufwerfen wird.
Wir haben das nur angerissen, aber wir sind gerade dabei, die gleichen Fehler wiederzumachen, und da sollten wir doch rechtzeitig gegen steuern, weil gerade das KI-Thema, das sind ja nicht mehr usergenerierte Inhalte, sondern die kommen von den Plattformen selbst. Dafür müssen die Verantwortung übernehmen, und es gibt kein Grundrecht darauf, die maximalen Gewinne mit über 40-prozentiger Umsatzrendite zu erzeugen, sondern da müssen sie in die Verantwortung, auch wenn das Geld kostet.
Also ich habe Sie so verstanden, das sagen Sie ja auch, die sozialen Medien sind eine Macht geworden. Das ist nicht mehr nur so das Stammtischgespräch, wo man nach dem dritten Bier auch mal ein bisschen über die Stränge schlagen soll. Die muss man sich sehr genau anschauen. Natürlich ist man im Spannungsfeld zwischen was geht nicht, was ist gedeckt durch unsere Demokratie, was gefährdet sie, und sie machen weiter und kämpfen weiter.
Auf jeden Fall.
Herr Juhn, das war sehr spannend. Danke Ihnen sehr für den Besuch hier im Ü-Wagen und alles Gute und viel Erfolg vor allem.
Danke Ihnen. Das wünsche ich uns allen.
Ja, Michael, das war unser Ausflug auf die Republika in diesem Jahr. Gut, dass es funktioniert hat.
Absolut. Also Fortsetzung folgt in jedem Fall.
Medien, Cross und Quer, der Podcast.